Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Wir starten mit einer besonderen Geschichte. Gerd Postel war einer der bekanntesten Hochstapler Deutschlands. Nach der Schule hatte er zunächst eine Ausbildung als Postbote abgeschlossen und später bewarb er sich mit gefälschten Papieren um eine Stelle in einem Fachkrankenhaus für Psychotherapie in der Nähe von Oldenburg. Und er wurde angenommen, obwohl er niemals Medizin studiert hatte. Auf seine neue Rolle hatte sich Postel umfänglich durch den Besuch von Vorlesungen an der Universität in Bremen, durch Lesen von Fachbüchern und durch das Einüben der Arztsprache vorbereitet. Zeitweise arbeitete Postel als Notarzt in Vertretung, verordnete dort Medikamente und wies Patienten in Krankenhäuser ein. Unter dem Namen Dr. Med. Dr. Phil Clemens Bartholdy arbeitete er später in Flensburg als stellvertretender Amtsarzt. Durch eine Unachtsamkeit wurde seine wahre Identität entdeckt und Postel aus dem Dienst entfernt. Später erhielt er wegen mehrfacher Urkundenfälschung, missbräuchlichem Führen akademischer Titel sowie der Fälschung von Gesundheitszeugnissen eine Bewährungsstrafe. Nach einem kurzen Theologiestudium gelang es Postel sogar unter seinem eigenen Namen eine Stelle als leitender Oberarzt in einer Psychiatrie zu bekommen. Er fertigte psychiatrische Gutachten an, hielt Vorträge vor Medizinern, ohne dass Verdacht erregt wurde. Es war Postels mindestens sechste Anstellung als Psychiater. Es kommt noch besser. Später war die Landesregierung sogar bereit, Postel eine C4-Professur als Chefarzt in einer anderen Abteilung anzubieten, was Postel ablehnte. Für die, die das nicht wissen, eine C4-Professur, das ist im Prinzip die höchste Position, die man als Arzt erlangen konnte. Als leitender Oberarzt flog er schließlich auf und tauchte unter. Ein Jahr später wurde er dann in Stuttgart festgenommen und schließlich vor dem Landgericht Leipzig während mehrfachen Betruges und Urkundenfälschung zu einer Haftstrafe von 4 Jahren verurteilt. Nach seiner vorzeitigen Entlassung im Jahr 2001 veröffentlichte Postel das während seiner Haftzeit verfasste Buch Doktorspiele, Geständnisse eines Hochstaplers über seine Lebensgeschichte. Und das Buch wurde ein Bestseller. Lass uns noch mal aufstehen, wir beten zum Anfang. Herr Jesus, wir leben in schwierigen Zeiten, das haben wir heute Morgen eindrücklich gehört und wir haben es so nötig, dass wir durch dein Wort heute Morgen erbaut und ermutigt werden und ich bitte dich, dass du unsere Herzen füllst. Wie wir gestern gehört haben, auch von Ulrich Pazani, sind wir eigentlich alle nur Bettler und Kinder mit leeren Händen und wir stehen vor dir und haben es nötig, dass du unsere Hände und unsere Herzen füllst und darum bitten wir dich heute Morgen, dass du dein Wort gebrauchst, um wirklich an uns zu arbeiten und dass wir ermutigt hier rausgehen können. Amen. Wir befinden uns ja gerade in der fortlaufenden Betrachtung des Lukas-Evangeliums und sind mittlerweile am Ende des 20. Kapitels angekommen. Anknüpfend an die Predigt von Peter letzte Woche werden wir uns heute die Verse 45 bis 47 genauer anschauen. Also Kapitel 20, die Verse 45 bis 47. Und dort lesen wir Folgendes. Während aber das ganze Volk zuhörte, sprach er zu seinen Jüngern, hütet euch vor den Schriftgelehrten, die in langen Gewändern einhergehen wollen und die Begrüßung auf den Märkten lieben und die ersten Plätze in den Synagogen und die ersten Plätze bei den Gastmählern, die die Häuser der Witwen verschlingen und zum Schein lange Gebete halten. Diese werden ein schwereres Gericht empfangen. Martin hat es gut mit uns gemeint und uns für den heutigen Sonntag nur 3 Verse zugeteilt. Allerdings müssen wir natürlich für eine korrekte Auslegung schon ein bisschen über diese Verse hinausgehen. Wir wollen uns heute von 2 Fragen leiten lassen. Erstens, was ist der Inhalt unseres Predigttextes? Und zweitens, was ist die Absicht von dem Predigttext? Oder anders ausgedrückt, was berichtet uns Lukas in diesen drei Versen und mit welcher Absicht hat er diese in sein Evangelium mit aufgenommen? Lass uns zunächst einmal nochmal den zeitlichen und geschichtlichen Kontext näher anschauen, in dem sich diese drei Verse bewegen. Der Herr Jesus war als Sohn Gottes auf die Erde gekommen, um die Menschen aus ihrer Verlorenheit zu retten. Er hatte im Alter von circa 30 Jahren mit seinem öffentlichen Dienst begonnen und nun circa 30 Jahre in Israel und Umgebung vom Reich Gottes und der notwendigen Umkehr der Menschen gepredigt. Zu seiner Bestätigung dieser Aufgabe hatte er große Wunder getan, Kranke geheilt und sogar Tote auferweckt. Nun war er nach seiner letzten Reise hinauf nach Jerusalem an dem Ort angekommen, wo er am Passafest für die Menschen sterben würde. Wie wir in den letzten Predigten gesehen haben, schildert uns das 20. Kapitel des Lukas-Evangeliums einen Teil dieser letzten Woche, die der Herr Jesus hier vor sich hat, bevor er gekreuzigt wird. In diesem Kapitel wird uns geschildert, wie der Herr Jesus in den wenigen Tagen bis zu seinem Tod weiterhin seine Zeit und seine Kraft investierte, die Menschen rund um das bevorstehende Passafest mit wichtigen göttlichen Botschaften zu belehren. Gleichzeitig bekämpfte der Herr Jesus den kommerziellen Missbrauch im Tempel, in dem Haus seines Vaters, und er treibt dort sogar die Händler rigoros aus, um wieder diesen Fokus auf die eigentliche Aufgabe des Tempels zu legen, der Begegnung und der Anbetung Gottes. Im Kontrast dazu schildert uns Paulus auch dieses boshafte und dieses provozierende Verhalten der religiösen Führer Israels Jesus gegenüber. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert an die Predigt von Mike vor 5 Wochen. Ja, der hat uns in diesem Zusammenhang eindrücklich diese 3 Personengruppen genannt, die durch so einen sukzessiven moralischen Verfall gekennzeichnet waren. Da war zum einen das Volk, das ohne Hirten dastand und ihren Messias nicht erkannte. Es war die Lehre Jesu, der Lehre Jesu noch nicht so richtig abgeneigt gegenüber. Und deswegen hat Jesus sie auch weiterhin belehrt, das habe ich eben gesagt. Und dann waren da noch die Händler im Tempel, die das geistliche Zentrum kommerziell missbrauchten. Sie waren schon bereits weniger gut für das Evangelium empfänglich und mussten durch sehr deutliche Maßnahmen korrigiert werden. Ja, und als letzte Gruppe waren da die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Sadduzäer, die mehrheitlich als Spötter auftraten und Jesus kategorisch ablehnten. Sie wurden von dem Herrn Jesus nicht mehr in dieser Form belehrt und zur Buße aufgerufen, da ihre Unbelehrbarkeit und ihre Hartherzigkeit einer echten Buße und Umkehr im Wege stand. Und über diese 3. Gruppe erzählt der Herr Jesus dann im 20. Kapitel ein sehr deutliches letztes Gleichnis. Und zwar, indem er sie mit Weingärtnern vergleicht, die die Boten des Weinbergsbesitzers folterten und seinen Sohn letztendlich sogar eiskalt töteten. Und natürlich, das war eine Anspielung auf die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die den von Gott gesandten Messias nämlich in wenigen Tagen nicht nur ablehnen, sondern ebenfalls zu Tode bringen werden. Als Reaktion auf dieses Gleichnis lesen wir von dem letzten uns berichteten Angriffsversuchen dieser geistlichen Elite auf Jesus. Diese scheitern alle kläglich und Jesus dreht letztendlich den Spieß um und fordert auch sie ein letztes Mal heraus. Das lesen wir in Lukas 20 ab Vers 41 folgend. Der Jesus entlarvt die Unwissenheit über den verheißenen Messias und macht unter anderem deutlich, dass der Messias zugleich wahrer Mensch und wahrer Gott sein muss. Der Peter hat uns diese Stelle letzte Woche ausführlich ausgelegt. Und damit kommen wir zu unseren heutigen 3 Versen. Der Jesus befindet sich weiterhin im Tempel, umgeben von der Volksmenge und seinen Jüngern. Ob die Pharisäer und die Schriftgelehrten hier noch anwesend waren, wird im Text selber nicht explizit genannt, aber es ist nicht unwahrscheinlich, wie wir später noch sehen werden. Der Jesus wendet sich nun explizit an seine Jünger, während das Volk drumherum zuhörte. Und in den Versen 46 und 47 sagt er dann, hütet euch vor den Schriftgelehrten, die in langen Gewändern einhergehen wollen und die Begrüßung auf den Märkten lieben und die ersten Sitze in den Synagogen und die ersten Plätze bei den Gastmählern. Die, die Häuser der Witwen verschlingen und zum Schein lange Gebete halten. Diese werden ein schwereres Gericht empfangen. Der Herr Jesus warnt die Jünger an dieser Stelle sehr deutlich vor den Schriftgelehrten. Es ist das letzte Mal, dass der Herr Jesus vor seiner Gefangennahme auf diese Schriftgelehrten eingeht. Jetzt hängt hier meine Technik, das ist natürlich immer schlecht an dem Moment. Eine Kunstpause. So. Lasst uns an dieser Stelle noch mal kurz überlegen, wer waren eigentlich die Schriftgelehrten. Letzte Woche hat uns der Peter schon mal einige Hinweise geliefert. Es gibt im Neuen Testament mehrere Gruppierungen, die dem Herrn Jesus feindlich gegenüberstehen und die immer wieder vorkommen. Und für uns sind es einmal die Schriftgelehrten, es sind die Pharisäer und die Sadduzäer. Die Pharisäer waren eine Gruppe von Menschen, die sehr viel Einfluss in der Gesellschaft damals hatten, besonders in der Mittel- und in der Unterschicht. Und die Einhaltung des Gesetzes einmal im religiösen Leben und einmal im Alltag sehr betonten. Und neben dem Gesetz des Alten Testamentes nahmen sie auch die väterliche Tradition sehr, sehr wichtig. Daneben haben wir die Sadduzäer. Und die Sadduzäer, das waren eigentlich hauptsächlich eine Gruppierung aus der Priesterschaft, wo auch die Familien der Hohenpriester dazugehörten. Und sie bildeten auch einen großen Teil des Hohen Rates. Die Sadduzäer, die glaubten auch an die fünf Bücher Mose, leugneten jedoch die Existenz von Engeln und die leugneten auch die Auferstehung und das Leben nach dem Tod. Ihr erinnert euch an die Geschichte von letzte Woche, die ist ja auch sehr eindrücklich mit diesen sieben Brüdern und der einen Frau, wo es auch um die Auferstehung ging. Und die dritte Gruppe, das sind die Schriftgelehrten, ja, und das waren die sogenannten Experten des jüdischen Gesetzes, die für die Lehre und für die Auslegung des Gesetzes zuständig waren. Sie waren zum Teil gleichzeitig auch Pharisäer oder auch Sadduzäer. Und deshalb ist es im Kontext des Neuen Testamentes nicht immer ganz einfach, diese Gruppen voneinander zu trennen. Und auch wenn diese Gruppierungen sehr unterschiedlich sind oder unterschiedlich sein können, bekommen wir im Neuen Testament von ihren Mitgliedern häufig ein sehr ähnliches und nicht gerade positives charakterliches Bild geschildert. Manchmal, wenn sie in Konfrontation zu Jesus traten, traten sie als einzelne Gruppe auf und manchmal waren es auch zwei oder vielleicht sogar mehr Gruppen von ihnen, die ihn gleichzeitig konfrontierten. Wie wir in dem Text von letzter Woche sehen konnten und heute auch noch sehen werden, beschränkt sich die Warnung des Herrn Jesus nicht nur auf die Schriftgelehrten, auch wenn man das hier meinen könnte, sondern prinzipiell meint er eigentlich alle diese drei Gruppierungen, weil es immer in die gleiche Richtung geht. Zurück zu unserem Text. Wenn wir uns die Warnung in Vers 46 und 47 anschauen, dann sehen wir, dass der Jesus an dieser Stelle sechs Merkmale aufzählt, die das Verhalten der Schriftgelehrten kennzeichnet. Erstens, sie wollen in langen Gewändern einhergehen. Diese Gewänder reichten bis zu den Füßen und hatten so lange Quasten an dieser Kleidung. Quasten, das waren so Fäden der Erinnerung, das sollten die Juden tragen, um sich daran zu erinnern, dass sie das Gesetz Gottes halten sollten. Und die Überbetonung ließ diese Besitzer besonders fromm und angesehen erscheinen. Zweitens, sie lieben die Begrüßung auf den Märkten. Laut dem Talmud, der jüdischen Auslegung des mosaischen Gesetzes, war die Begrüßung von Gesetzeslehrern vorgeschrieben. Und die Schriftgelehrten ließen das nicht nur zu, dass die Leute sie grüßten, sondern sie lieben das sogar sehr. Und sie lieben noch mehr. Und zwar drittens, sie lieben es, die ersten Sitze in den Synagogen zu haben. Diese Sitze, die waren immer sehr nah gebaut an die Stelle in der Synagoge, ganz typisch, wo die Tora-Rollen aufbewahrt wurden. Und diese Sitze, die hat man normalerweise immer Führern oder angesehenen Persönlichkeiten reserviert. Und nicht nur das, sie liebten auch die ersten Plätze bei den Gastmählern. Das ist der vierte Punkt. Damals war es eine Ehre, bei einem Gastmahl neben dem Gastgeber zu sitzen. Und wer war natürlich wieder heiß auf diese Ehrenplätze? Die Schriftgelehrten. Und es kommt noch schlimmer. Fünftens, sie verschlingen die Häuser der Witwen. Die Schriftgelehrten verwalteten oft das Eigentum von Witwen, was ihnen auch die Möglichkeit gab, diese verzweifelten Witwen zu überzeugen, dass sie Gott dienen würden, ja, wenn sie dem Tempel oder das heilige Werk der Schriftgelehrten unterstützten. Und manchmal gingen sie sogar noch weiter. Manchmal machten sie eine Zwangsvollstreckung von den Häusern dieser Witwen. Und das, obwohl die Witwen nach dem mosaischen Gesetz eigentlich einen besonderen Schutz bekommen hätten müssen. Ja, und sie halten zum Schein lange Gebete. Dieses Gebetsverhalten ist ja an sich schon heuchlerisch, wenn einer zum Schein lange Gebete hält. Wenn man dann allerdings versteht, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer diese langen Gebete vor der Enteignung der armen Witwen durchführten, um erstens das Gebot der Witwenfürsorge scheinbar zu achten und zweitens, um ihre eigene Begierde zu verstecken, dann offenbart es ihre habgierige und gewissenslose Vorgehensweise. Aufgrund dieser Bösartigkeit und dieser Gewissenslosigkeit prophezeit der Jesus den Schriftgelehrten am Ende von Vers 47 ein schwereres Gericht. Übrigens auch den Pharisäern, wie wir später sehen werden. Nicht nur ein schweres Gericht, ein schwereres Gericht. Das heißt, das Urteil, was alle Menschen für ihre Sündhaftigkeit erwarten müssen, wird bei diesen Menschen noch schwerer ausfallen. Weil sie nämlich neben ihrer heuchlerischen Art auch noch ihre Verantwortung missbraucht haben und missachtet haben und die Schwachheit von Schutzbefohlenen skrupellos ausgenutzt haben. Wir wollen nicht zu viel von dem nächsten Abschnitt vorwegnehmen, aber wenn ihr euch die weiteren Verse anschaut, dann seht ihr, wie der Herr Jesus an dieser Stelle einen ganz anderen, nämlich wohlgefälligen, demütigen Charakter lobt. Ausgerechnet, oder vielleicht doch nicht zufällig, den Charakter einer Witwe. Ganz sicher kein zufälliger Kontrast, den uns Lukas hier direkt im Anschluss liefert. Wir halten fest, dass der Jesus den Schriftgelehrten ein hartes Zeugnis ausstellt. Sie suchen nicht nur die Anerkennung von Menschen, sondern verpacken ihre Gier und Schamlosigkeit hinter frommen Gebärden. Und genau hiervor warnt er seine Jünger. Damit haben wir im Prinzip die erste der beiden Fragen vom Anfang beantwortet. Das ist der Inhalt der drei Verse, die uns Lukas im 20. Kapitel berichtet. Um die Bedeutung bzw. die Absicht dieser Textstelle zu erfassen, müssen wir, wie eingangs gesagt, schon noch ein bisschen über unsere Verse hinausgehen. Zunächst schauen wir, ob es Parallelstellen zu dieser Begebenheit gibt und wenn ja, welche Zusatzinformationen sie uns liefert. Und in der Tat, es gibt zwei weitere Parallelstellen zu diesem Ereignis. Einmal in Matthäus und einmal in Markus. Auch in diesen beiden Evangelien ist es das letzte Mal, dass der Herr Jesus die Schriftgelehrten vor seiner Festnahme erwähnt. Die eine Stelle finden wir in Markus 12, Vers 38 bis 40. Diese ist mit unserem Predigttext in Lukas 20 nahezu identisch und liefert uns keine weiteren wichtigen Informationen. Ja, und die zweite Stelle, die finden wir in Matthäus 23. Und sie umfasst sage und schreibe 36 Verse. In den ersten 12 Versen führt Jesus die oben genannten Merkmale der Schriftgelehrten und Pharisäer noch weiter aus und ergänzt sie durch weitere, nicht weniger kritische Verhaltensweisen. In den Versen 13 bis 36 richtet der Herr Jesus sich dann ein letztes Mal direkt an die Pharisäer und Schriftgelehrten, indem er sie in 7 Punkten warnt. Und diese 7 Punkte, die drehen sich letztendlich alle um eine zentrale Sünde. Aber dazu später mehr. Anhand dieser direkten Ansprache können wir auch an dieser Stelle schlussfolgern, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten vermutlich auch bei unserer Lukas-Stelle anwesend waren, wie ich vorhin angedeutet habe. Neben der Betrachtung von Parallelstellen müssen wir uns auch mit einer anderen Frage auseinandersetzen. Warum steht dieser Abschnitt da, wo er steht? Oder anders ausgedrückt, warum schildern uns 3 von 4 Evangelisten diese Warnung vor den Schriftgelehrten bzw. Pharisäern so kurz vor der Kreuzigung? 2 simple, aber naheliegende Antworten dazu. Der Abschnitt steht dort erstens, weil sich diese Begebenheit in diesen Tagen nun mal so zugetragen hat, und zweitens, weil der Inhalt so bedeutend ist, dass die Evangelisten ihn deshalb für ihre Leser dokumentiert haben. Und wenn dem so ist, dann stellt sich auch eine weitere Frage, warum diese Warnung vor den Schriftgelehrten und Pharisäern so bedeutend ist. Lasst uns dafür gedanklich noch mal einen Schritt zurücktreten. Überhaupt ist es doch auffällig, dass die Konfrontation zwischen Jesus und den Schriftgelehrten bzw. Pharisäern in Evangelien sehr häufig vorkommt, oder? Und zudem ist die Reaktion Jesu ihnen gegenüber häufig außergewöhnlich heftig, richtig? Dies führt uns zu der Frage, warum nimmt die Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Schriftgelehrten in den Evangelien so einen großen Raum ein? Hatte der Herr Jesus nichts Wichtigeres zu tun, als diese ständigen Konfrontationen immer wieder auszufechten? Schließlich hatte er die wichtigste Mission aller Zeiten vor sich, nämlich die Menschen zur Buße zu leiten und sie aus ihrer ewigen Verlorenheit zu retten. Da waren diese fanatischen Schriftgelehrten, Pharisäer und auch Sadduzäer, doch eher lästig, oder? Schließlich unterstützen sie sein Vorhaben absolut nicht, sondern leisten seinem göttlichen Vorhaben im Gegenteil sogar heftigen Widerstand. Da wir aus dem Johannesevangelium wissen, dass nur ein Teil der Wunder und Reden Jesu in den Evangelien aufgenommen werden konnten, muss die Betonung dieser Konfrontationen eine größere Bedeutung haben. Ja, aber welche Bedeutung hat sie denn? Und was heißt das für die Leser der Evangelien und was bedeutet das für uns heute? Ich halte diese Fragen für sehr wichtig und entscheidend und ich habe 3 Antworten entdeckt. Für die erste Antwort müssen wir unsere Bibel an dieser Stelle zuschlagen und ganz weit vorne wieder aufschlagen. 1. Mose. Ganz weit vorne. 1. Mose. Nachdem Gott die Welt perfekt geschaffen hatte, kommt es bereits im 3. Kapitel der Bibel zum großen Bruch mit seiner Schöpfung. Was war passiert? Satan, der höchste der gefallenen Engel und der größte Widersacher Gottes, verführte die ersten Menschen durch verleumderische Behauptungen und falsche Versprechen zur ersten Sünde. Der Mensch fällt darauf aus der Beziehung von Gott heraus und muss als Folge ein Leben der Anstrengung und Schmerzen ertragen. Er ist geistlich tot und kann auch dem körperlichen und ewigen Tod nicht entgehen. Aber damit nicht genug. Der Satan hat dem Menschen noch ein falsches Versprechen gemacht, was die Menschheit bis heute verfolgt. Er hatte dem Menschen versprochen, dass er so sein würde wie Gott, wenn er von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen essen würde. Dem Menschen wurde tatsächlich die Augen aufgetan und erkannte, was gut und böse ist. Aber er wurde niemals wie Gott. Dieses Streben, wie Gott zu sein, unabhängig zu sein, wurde ab diesem Moment zum Grundgedanken des sündigen Menschen. Jeder Mensch auf dieser Welt, der seit Adam und Eva geboren wird, ist unweigerlich von der Sünde infiziert und strebt seitdem, bewusst oder unbewusst, danach, so sein zu wollen wie Gott. Gleichzeitig lehnt er es aber ab, sich dem wahren Gott unterzuordnen und zu gehorchen. Und das, obwohl er eigentlich als Anbeter Gottes geschaffen worden ist. Tagtäglich sehen wir in unserem eigenen Leben und in dem Leben der Menschen um uns herum die Folgen der Rebellion und dieses Wie-Gott-Sein-Wollens. Man nennt sie auch die bösen Früchte der Sünde. Selbstliebe, Selbstherrlichkeit, Selbstbezogenheit, Egoismus, Stolz, Habsucht. Der Mensch strebt ständig danach, angebetet zu werden. Gleichzeitig funktioniert er jedoch als Anbeter und betet alles Mögliche an, nur nicht Gott. Und in seiner Ablehnung Gottes sucht er die Anbetung in anderen Dingen, die weitere große Probleme mit sich bringen. Hierunter fallen Götzendienst, Unzucht, Hurerei, böse Gelüste, Saufen, Völlerei und so weiter. Die Liste ließe sich noch weiter fortsetzen. Es ist erschreckend, was die Sünde für zahlreiche böse Früchte mit dieser Welt auf diese Welt gebracht hat. Jetzt fragst du dich vielleicht, Moment mal, was hat denn das jetzt alles mit den Schriftgelehrten und den Pharisäern zu tun? Eine berechtigte Frage. 1. Petrus 2, Vers 1 bringt uns auf diese Spur. Ihr müsst es nicht alles aufschlagen, das geht zu schnell. Dort steht, legt nun ab alle Bosheit, allen Trug, Heuchelei und Neid und alles übrige Nachreden. Stopp, nochmal zurück. Was steht da? Bosheit, Trug, Heuchelei. Heuchelei gehört also auch zu den bösen Früchten, die durch die Sünde in die Welt gekommen ist. Und in der Tat, es ist eine sehr böse Frucht, wie wir jetzt sehen werden. Weil, was bedeutet Heuchelei eigentlich? Heuchelei beschreibt das Verhalten, wenn sich jemand verstellt, um andere Menschen über seine eigentlichen Ziele und seinen wirklichen Charakter zu täuschen. Heuchelei ist eine bewusste Täuschung seiner Absichten und seines Verhaltens. Es hat einmal jemand gesagt, um zu lügen, muss man nur die Unwahrheit sagen. Um zu heucheln, muss man die Unwahrheit leben. Eng verwandt mit diesem Begriff ist die Scheinheiligkeit. Als scheinheilig wird bezeichnet, wenn Menschen unter anderem vordergründig moralisch, ja, oder sehr moralisch daherkommen und es sogar von anderen einfordern, tatsächlich aber selbst sehr niedrige moralische Standards praktizieren. Sie fordern zum Beispiel das Einhalten von religiösen Regeln. Von anderen halten sich selbst aber nicht daran. Scheinheiligkeit ist die Form von Heuchelei, die Leiter und Verantwortliche besonders leicht befallen kann. So, und an wen erinnert uns das Ganze? Genau, an die Schriftgelehrten, an die Pharisäer und an die Sadduzäer. Sie waren Heuchler und Scheinheilige. Wenn wir uns die 6 Merkmale aus Lukas 10, Vers 46 und 47 nochmal vor Augen führen, ja, dort hat der Herr Jesus genau diese Merkmale der Scheinheiligkeit und der Heuchelei offenbart. Noch offensichtlicher wird es in der Matthäusstelle, in Matthäus 23 ab Vers 13, aber wegen der Zeit können wir das nur kurz streifen. 7-mal spricht der Herr Jesus hier Warnung oder Weherufe aus über die Schriftgelehrten und Pharisäer. Und 6-mal nennt er sie Heuchler. Außerdem nennt er sie noch Blindenführer, blinde Pharisäer, Blinde oder Narren und Blinde. Und in jedem dieser 7 Fälle unterstreicht er ihre Heuchelei und Scheinheiligkeit. Jesus bescheinigt ihnen unter anderem Hartherzigkeit, fehlgeleiteten Eifer, falsche Prioritäten und eine Betonung der Äußerlichkeiten, die aber ihre innere Habsucht und Unreinheit verheimlicht. Außerdem verurteilt er ihre scheinbare Verehrung der alttestamentlichen Propheten. Aber in Wahrheit war das nur pure Scheinheiligkeit. Am Ende von diesem Abschnitt in Matthäus 23 prophezeit der Herr Jesus die Konsequenzen dafür. Die damalige Generation der Pharisäer und Schriftgelehrten und auch die ungläubigen Juden aus dem Volk Israel würden ein schreckliches Gericht für ihre Heuchelei und Ablehnung des Messias erfahren. Und tatsächlich, 70 nach Christus, erfüllte sich diese Prophezeiung auf schreckliche Weise. Heuchelei und Scheineiligkeit sind wirklich schlimme Auswüchse und Früchte der Sünde. Man könnte es zum Beispiel auch so formulieren, Scheinheiligkeit ist noch schlimmer als Unheiligkeit. Wenn jemand Gott ablehnt und damit offensichtlich unheilig lebt, dann ist das schrecklich. Denn er wird die Ewigkeit ohne Gott in nie endender Verdammnis verbringen müssen. Das ist wirklich schlimm. Aber es ist noch schlimmer, wenn jemand scheinheilig handelt und nicht nur sich selbst, sondern auch andere mit ins Verderben reißt. Der Scheinheilige lebt genauso gottlos wie der Unheilige, täuscht aber Heiligkeit vor und überträgt das auf andere, was letztendlich noch mehr Schaden anrichtet. Seit dem Sündenfall ist unser größtes Problem nicht unser Äußerstes oder unser Verhalten, Unser größtes Problem ist in unserem Herzen. Und wie wir bereits besprochen haben, ist unser Herz mit dieser tödlichen Krankheit der Sünde infiziert. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten als die geistlichen Leiter des damaligen Israels hätten das wissen müssen. Aber was haben sie gemacht? Sie haben diesen Kampfplatz von innen nach außen getragen. Weg von dem Herzen, weg von dem eigentlichen Problem. Sie haben so getan, als wenn der Mensch durch das Einhalten von Gesetzen und durch das Polieren des Äußeren vor Gott gerecht werden würde. Sie haben die Menschen zur Scheinheiligkeit verführt und führten sie damit nur scheinbar zum heiligen Gott. Ich wiederhole das nochmal. Sie haben die Menschen zur Scheinheiligkeit verführt und führten sie damit nur scheinbar zum heiligen Gott. In Wirklichkeit verfolgten sie das Ziel, was jeder seit dem Sündenfall in sich trägt. Im Kern wollten sie sein wie Gott. Sie wollten anerkannt, sie wollten geehrt, sie wollten angebetet werden. Wisst ihr, als der Jesus in die Welt kam, um die Menschen bzw. die ganze Schöpfung von ihrer Sünde und den Folgen des Sündenfalls zu erlösen, da ging es nicht um Oberflächlichkeiten oder Scheinwahrheiten. Gott wusste, dass das wahre Problem im Herzen zu finden ist, da, wo die Sünde schreckliche Früchte produziert. Der Herr Jesus kam aus lauter Liebe und Gnade zu den Menschen. Aber seine Mission war der radikale Kampf und der letztendliche Sieg über die Sünde durch seinen Tod und das Vergießen seines Blutes am Kreuz von Golgatha. Nur so konnte er die Menschen wirklich retten. Und deshalb musste er auch so deutlich und so radikal gegen diese tückische Sünde der Heuchelei und Scheinheiligkeit vorgehen. Natürlich traf er die religiösen Leiter des Landes damit mitten an ihrem wundesten Punkt. Sie reagierten mit Ablehnung und Hass, da ihr Leben der Selbstverherrlichung und Anerkennung durch andere in Gefahr stand. Wie bereits gesehen, war ein Großteil dieser Gruppierung zu hartherzigen Spöttern geworden und so weit in ihrem moralischen Verfall fortgeschritten, dass sie der Ruf der Buße und der Umkehr nicht mehr erreichte. Wir halten an dieser Stelle fest, die erste Antwort auf die Frage, warum die Konfrontation zwischen Jesus und den religiösen Führern zur damaligen Zeit einen so großen Raum in den Evangelien einnehmen und zudem so kurz vor der Kreuzigung erneut betont werden, besteht darin, dass Heuchelei und Scheinheiligkeit ein Knackpunkt im Kampf gegen die Sünde war. Die zweite Antwort ist deutlich kürzer und hängt mit der ersten zusammen. Wir haben bereits darüber gesprochen, dass die Pharisäer, die Sadduzäer und Schriftgelehrten die geistliche Führung und die Verantwortung für das damalige Volk Israel innehatten. Und als geistliche Leiterschaft hatten sie eigentlich die Aufgabe, das Volk zu Gott hinzuführen. Sie waren die Leiter und Lehrer und hätten als Experten des Alten Testamentes genug Informationen gehabt über die Wahrheit. Aber wie wir gesehen haben, waren sie selbst blind. Der Jesus nennt sie in Matthäus 23, ab Vers 16, wie gesagt, Blinde. Blinde Pharisäer und so weiter. Sie haben die Menschen durch ihre Heuchelei und Scheinheiligkeit von Gott weg ins Verderben geführt. Und wie schon Jesaja und Jeremia und Hesekiel verurteilte der Herr Jesus die jüdische Leiterschaft während seines Dienstes sehr deutlich dafür, dass sie die Nation in die Irre führten und dadurch die ganze Nation unter göttliches Gericht brachten. Das heißt, wir finden diese Warnung des Herrn Jesus nicht nur deshalb noch einmal so kurz vor der Kreuzigung, weil die Sünde der Heuchelei so schlimm war und vom Herrn Jesus entlarvt werden musste, sondern auch, weil es ausgerechnet die religiöse Leiterschaft war, die hier schwerwiegend versagte und die anvertrauten Menschen verführte. Und jetzt die dritte Antwort, die mir vorgestern plötzlich vor Augen stand. Der Jesus sprach diese Warnung in Lukas 20 an, seine Jünger, oder? Jetzt überlegt mal, welche Aufgabe wartete denn schon in wenigen Wochen auf seine Nachfolger? Sie sollten selbst Leiter der Gemeinde Jesu werden. Was sollten sie da bloß bitte auf keinen Fall kopieren? Ja, die Heuchelei und die Scheinheiligkeit ihrer religiösen jüdischen Leiterschaft im Lande Israel. Das wäre nämlich fatal gewesen, wenn wir bedenken, dass die Gemeinde bis heute die Aufgabe hat, das sichtbare Zeugnis der Wahrheit Gottes zu sein. Die Auseinandersetzung von Jesus und den Schriftgelehrten bzw. Pharisäern waren kein lästiges Thema, sondern sie waren ein zentrales Thema seines Dienstes hier auf der Erde. Und damit die Menschen echte Buße tun und echten Zugang zum Reich Gottes bekommen konnten, musste er die tückische Sünde der Heuchelei und Scheinheiligkeit entlarven. Und das besonders in der Leiterschaft. Und vor all diesem wollte er die angehenden Leiter seiner Gemeinde eindringlich warnen. Erinnert ihr euch noch an Gerd Postel, den Hochstapler, der eine Arztkarriere hingelegt hatte, ohne jemals Medizin zu studieren? Er legte eine beachtliche Karriere als Heuchler hin, ja, und er konnte auch nach seiner Freiheitsstrafe sogar von dieser Tat profitieren und richtig Kasse machen. Dabei sollte man aber nicht vergessen, dass bei dieser scheinbar heldenhaften Geschichte Gesundheit und Leben von Menschen auf dem Spiel stand. Auch wenn uns der tatsächliche finanzielle, körperliche oder seelische Schaden an Menschen unbekannt ist, hinterlässt diese Geschichte in Anbetracht der Gefährdung von Menschenleben einen sehr faden Beigeschmack. Und jetzt überlegt mal, bei den religiösen Leitern von damals ging es um weit mehr als die Gefahr des irdischen Lebens. Hier ging es um das Geistliche, hier ging es um das ewige Leben. Sie lehnten den Messias nicht nur für sich ab, sondern sie verbauten auch für andere Menschen den Weg zur Errettung durch ihre schreckliche Heuchelei und Scheinheiligkeit. Und das ist dramatisch. An diesem Punkt ist es nun nicht mehr schwer, die Absicht unseres Predigttextes zu formulieren. Matthäus, Markus und Lukas sahen es deshalb als notwendig an, die Warnung des Herrn Jesus an seine Jünger auch an ihre Leser weiterzugeben, weil Heuchelei und Scheinheiligkeit erstens eine tückische Sünde ist, die zweitens besonders durch die geistliche Leiterschaft gewaltigen Schaden anrichtet, was drittens die Jünger der angehenden Leiter der bald entstehenden Gemeinde keinesfalls wiederholen sollten. Wir sind davon überzeugt, dass es Gottes Wille ist, dass alle ursprünglichen und alle späteren Leser seines Wortes über die Gefahr von Heuchelei und Scheinheiligkeit belehrt werden muss. Und das nicht zu Unrecht, wie wir jetzt sehen werden. Denn dieses Thema betrifft wahrlich nicht nur Israel und seine religiösen Leiter von damals. Denn die Gemeinde Jesu war und ist tatsächlich auch in der Gefahr, in diese Falle zu laufen und dadurch schweren Schaden zu erleiden. Das Neue Testament schildert uns zwei eindrückliche Beispiele von frommer Heuchelei. Die erste finden wir in Apostelgeschichte 4 bzw. 5. Das könnt ihr nochmal kurz aufschlagen. Die junge Gemeinde litt noch nicht unter der massiven Verfolgung wie später und lebte noch zusammen in Jerusalem. Das Gemeindeleben war durch ein liebevolles und ein herzliches Miteinander charakterisiert. In Kapitel 4, in den Versen 32 und 34, 35 heißt es, die Menge derer aber, die gläubig wurden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinem Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen, denn so viele Besitzer von Äckern und Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte. So, und nur zwei Verse weiter, in Kapitel 5, Vers 1 und 2, wird uns ein Ehepaar geschildert, das scheinbar genauso vorgeht, aber in Wirklichkeit einen Teil des eingenommenen Geldes für sich beiseite legt. Hier steht, ein Mann mit dem Namen Hananias mit Sapphira seiner Frau verkaufte ein Gut und schaffte von dem Kaufpreis beiseite, wovon auch die Frau wusste. Und er brachte einen Teil und legte ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Sie heucheln Selbstlosigkeit, werden allerdings sofort entlarvt, denn der Heilige Geist offenbart dem Apostel und Gemeindeleiter Petrus die Wahrheit. Und dieser Petrus konfrontiert dann zunächst den Hananias und auch später seine Frau Sapphira mit ihrer Sünde. Petrus deckt in Vers 4 das wahre Problem auf, als er zu Hananias sagt, warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Heuchelei und Scheinheiligkeit ist in erster Linie eine Sünde gegen Gott. und kein Kavaliersdelikt. Um die junge Gemeinde zu schützen und ihnen die Gefahr dieser Sünde vor Augen zu führen, reagiert Gott sehr, sehr deutlich. Hananias und Sapphira werden umgehend mit dem Tod bestraft und sie fallen auf der Stelle tot um. Das ist ein sehr deutliches Statement Gottes dafür, was er von Heuchelei hält. Und dass es keinesfalls in der Gemeinde geduldet werden darf. Den Gläubigen dort ist es auch eine deutliche Warnung und sie reagieren entsprechend. Schaut mal in Vers 11. Dort steht, es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, welche sie hörten. Und auch für uns ist es als eine deutliche Warnung im Wort Gottes festgehalten worden. Auch wenn heute nicht jeder sofort mit dem Tod bestraft wird, der sich der Heuchelei schuldig macht, sollten wir diese Sünde sehr, sehr ernst nehmen. Kommen wir zum zweiten Beispiel im Neuen Testament. Die finden wir in Galater 2. Auch das könnt ihr kurz mal aufschlagen. Galater 2, die Verse 11 bis 13. Dort berichtet uns Paulus Folgendes. Vers 11. Als aber Kephas nach Antiochia kam, widerstand ich ihm im Angesicht, weil er durch sein Verhalten verurteilt war. Denn bevor einige von Jakobus kamen, hatte er mit denen aus den Nationen gegessen. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, da er sich vor denen aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihnen heuchelten auch die übrigen Juden, so dass selbst Barnabas durch ihre Heuchelei mit fortgerissen wurde. Was ist das denn? Wisst ihr, wer Kephas war? Niemand anders als Petrus. Aber das kann doch nicht wahr sein. Eben noch wird er uns als souveräner Apostel und Gemeindeleiter geschildert, der so konsequent mit der Sünde von Hananias und Sapphira umgegangen ist und der sogar das wahre Problem erkannt hatte. Wenn einer gegen die Sünde der Heuchelei und Scheinheiligkeit gewappnet sein musste, dann doch wohl Petrus, oder? Und jetzt das. Was war passiert? Es wird uns berichtet, dass Petrus zu den gläubigen Geschwistern in eine andere Stadt kam und dort zunächst Tischgemeinschaft mit nicht-jüdischen Christen genoss. Als später jüdische Christen hinzukommen, sondert er sich ab, weil er Angst vor diesen jüdischen Brüdern hatte. Die Erklärung dazu ist, ursprünglich durften Juden nämlich keine Tischgemeinschaft mit Heiden haben, was von einigen gläubig gewordenen Juden weiterhin eingefordert wurde. Petrus fiel aus Menschenfurcht in alte gesetzliche Muster zurück. Durch sein scheinheiliges Verhalten riss er sogar andere wie den ansonsten so vorbildlichen Barnabas mit in die Sünde hinein. Paulus musste ihn daraufhin öffentlich ermahnen und korrigieren und daran erinnern, dass wir Christen durch den Glauben an Jesus Christus errettet sind und nicht durch das Halten von Gesetzen. Mann, war das peinlich. Ein angesehener Apostel und Gemeindeleiter wird der Heuchelei und Scheinheiligkeit überführt und muss sogar öffentlich ermahnt werden. Was können wir aus dem Predigttext und aus diesen beiden Begebenheiten mitnehmen? Vielleicht hast du bis jetzt ähnlich gedacht wie ich bisher und häufig ein bestimmtes Bild von den Pharisäern und Schriftgelehrten im Kopf. Die waren für dich so gesetzlich, hochmütig und Jesus gegenüber feindlich eingestellt und du hast dich eigentlich nie mit ihnen identifiziert. Gerade haben wir allerdings an den Beispielen von Hananias und Sapphira und auch Petrus gesehen, dass die Sünde der Heuchelei und der Scheinheiligkeit kein ausschließliches Merkmal dieser fernen religiösen Leiter damals in Israel ist. Nein, es kann jeden treffen. Und wir sollten diese Sünde nicht unterschätzen. Denn jeder kann in diese Falle der Heuchelei hineintappen. Gemeindeleiter wie Petrus oder Gemeindemitglieder wie Hananias und Sapphira. Und selbst wenn du heute noch souverän mit der Heuchelei deines Bruders oder deiner Schwester umgehen kannst, kannst du schon morgen selbst auf die Nase fallen. Genauso wie Petrus. Es kann also jeden treffen und prinzipiell jederzeit. Und warum? Erinnert euch nochmal, weil wir alle diesen Kampf in unserem Herzen gegen die Sünde und ihre Folgen austragen müssen, tagtäglich. Wir müssen weiterhin lebenslang gegen die sündige Natur unseres alten Lebens ankämpfen. Leiter wie normale Gemeindemitglieder. Vielleicht geht es euch häufig auch so wie mir. Wenn in Predigten Sünde beim Namen genannt wird, dann denkt man ganz schnell an andere Personen, auf die dieses Problem voll zutrifft, oder? Vielleicht hast du heute Morgen sogar eine oder mehrere Situationen im Kopf, wo du mich, Sebastian, schon einmal dabei erwischt hast, scheinheilig zu handeln. Vielleicht geht es gerade den Jugendlichen so. Ihr denkt vielleicht, naja, der Sebastian, der legt immer sehr viel Wert auf die Gebote Gottes, aber vielleicht habt ihr mich auch schon mal dabei ertappt, dass ich in einem scheinbar unbeobachteten Moment etwas getan habe, was gar nicht geht. Was denkt man dann? Macht es nicht viel kaputt an Vertrauen oder auch an Glaubenssicherheit, wenn Vorbilder als Heuchler entlarvt werden? Wisst ihr, manchmal sind es nur die kleinen Momente, die das ganze Vertrauen zerstören können. Dann wird aus Hingabe und Nachfolge ganz schnell Gesetzlichkeit oder sogar das Abwenden vom Glauben mit viel Schaden für Menschen oder Gemeinden. Ich erinnere mich an eine Situation vor vielen Jahren auf einer Freizeit im Ausland, wo ich als Mitarbeiter tätig war. Dort hatte jemand ein moralisch nicht einwandfreies Foto von einer Person gemacht und anstatt weise zu handeln, machte ich eine große Dummheit. Ich sagte, komm, zeig das Bild mal her, anstatt es gleich löschen zu lassen. Meine Neugier war in diesem Moment größer als meine Vernunft. Könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Botschaft für die umstehenden Jugendlichen bedeutete? Ich habe mich in diesem Moment nicht nur versündigt, sondern auch noch suggeriert, dass ich keine Skrupel habe, die ansonsten so hochgelobten Gebote und Werte Gottes für meine eigenen Zwecke mal ganz schnell links liegen zu lassen. Das ist neben der eigentlichen Sünde ein echt fatales Signal. Ja, Scheinheiligkeit ist schlimm. Wir sollten nicht vergessen, dass der Jesus ein hartes Urteil über die geistliche Leiterschaft Israels gesprochen hat. Und auch, dass Gott ein hartes Urteil über Hananias und Saphiras Sünde gesprochen hat. Auch wenn sie vielleicht nicht ihr ewiges, sondern nur ihr irdisches Leben verloren haben. Das wissen wir nicht. Aber Gottes Sicht sollte uns unbedingt eine Warnung sein. Aber ihr Lieben, dies ist nur die eine Seite der Botschaft. Und ich zeige euch jetzt noch ganz, ganz kurz die andere Seite. Vielleicht habt ihr es vorhin überhört, weil ich nur kurz darauf eingegangen bin. Wie war das nochmal? Warum war der Herr Jesus auf diese Erde gekommen? Weil er uns liebt. Das war seine Motivation, diesen ganzen Aufwand zu betreiben und diese Mission bis zu Ende zu erfüllen, bis ans Kreuz. Für Heuchler und Scheinheilige wie dich und mich. Er wusste genau, wer wir sind und er hat es trotzdem getan. Es war seine Liebe und seine Gnade, die ihn dazu motiviert hat, sich für uns zu opfern, damit wir gerettet werden können. Wir sehen das am Beispiel von Petrus, der den Herrn Jesus in einem ganz wichtigen Moment, nämlich bei dem Gerichtsprozess kurz vor der Kreuzigung, schrecklich verleugnete. Und trotzdem wurde er vom Herrn Jesus später wieder liebevoll zurechtgebracht und wieder in den Dienst für den Herrn eingestellt. Petrus musste lernen, dass er nicht aus sich selbst heraus in der Lage war, dem Herrn zu dienen und sündlos zu leben. Mit Hilfe des Heiligen Geistes wurde er ein vorbildlicher Apostel und Gemeindeleiter. Es ist für uns eine Warnung und ein Trost zugleich, dass Petrus genauso in der Gefahr stand, in die Falle der Heuchelei und Scheinheiligkeit zu tappen und es bekanntlich auch tat, wie wir heute gehört haben. Aber er blieb nicht in dieser Falle sitzen, sondern er lebte beständig aus der Gnade des Herrn. Als fürsorglicher Hirte und als Apostel schreibt er uns nämlich im 1. Petrusbrief, im Kapitel 2, die Verse 1 bis 3, den ersten Teil haben wir eben schon gehört, legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen und unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Er wusste nur zu gut, dass wir alle mit der Sünde der Heuchelei und Scheinheiligkeit zu kämpfen haben und sie deshalb ablegen lernen müssen. Aber er gibt uns an dieser Stelle auch den Schlüssel an die Hand, wie das gelingen kann. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Indem wir uns die Güte des Herrn immer wieder anschauen und auf der Zunge zergehen lassen, kann das gelingen. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Das Begreifen und unser Staunen über die Güte unseres Herrn ist der Schlüssel, um frei zu werden von der Heuchelei und Scheinheiligkeit und stattdessen heilig zu leben. Ist das nicht tröstlich? Wenn wir uns mit der herrlichen und väterlichen Güte Gottes beschäftigen, dann verliert die böse Frucht der Heuchelei und Scheinheiligkeit ihren Zauber. Aber wie können wir die Heuchelei und Scheinheiligkeit in unserem Leben und in unseren Gemeinden konkret unterbinden? In erster Linie brauchen wir Weisheit von Gott selbst und damit von seinem Wort. Erst wenn wir die richtige Erkenntnis von der Heiligkeit Gottes haben und von unserer Sündhaftigkeit, dann können wir Dinge wie Heuchelei und Scheinheiligkeit in unserem Leben aufdecken und beseitigen. Zweitens müssen wir Gott regelmäßig im Gebet um Erkenntnis bitten und darum, dass er auch solche Sünden in unserem persönlichen Leben aufdeckt. Drittens brauchen wir das Umfeld der Ortsgemeinde, in dem wir belehrt und liebevoll korrigiert werden. Dazu ist enge Gemeinschaft unter begnadigten Sündern notwendig. Viertens müssen wir für unsere Ältesten und für unsere Leiter beten, damit sie nicht in die Falle der Heuchelei und Scheinheiligkeit hineinfallen. Und fünftens, wir dürfen Heuchelei und Scheinheiligkeit auf keinen Fall in unserem Leben und in der eigenen Gemeinde tolerieren oder kleinreden, sondern wir müssen sie mit der gleichen Ernsthaftigkeit behandeln, wie es der Jesus und wie es auch Petrus getan hat. Und der sechste Schritt, der ist ganz wichtig, wir brauchen hierfür eine friedensstiftende Kultur, indem wir fürsorglich aufeinander Acht haben und biblisch gnädig und feinfühlig miteinander umgehen, wenn es darum geht, Sünde aufzudecken und Sünde abzulegen. Ich fasse zusammen. Wir haben heute gesehen, dass Heuchelei und Scheinheiligkeit eine tückische Sünde ist, die jeden treffen kann, aber ganz besonders durch Leiter und Verantwortliche großen Schaden anrichten kann. Wir sollten diese Sünde nicht unterschätzen, da sie uns jederzeit ereilen kann, auch wenn wir uns gerade gut gegen sie gewappnet fühlen. Gott verurteilt Heuchelei und Scheinheiligkeit scharf, da sie ein großes Hindernis für echte Buße und ein Leben der Nachfolge darstellt. Aber er begegnet jedem Bußfertigen auch heute noch immer wieder neu mit Gnade, Liebe und Güte, sodass wir jeden Tag neu lernen können, Heuchelei und Scheinheiligkeit in unserem Leben aufzudecken und abzulegen. Ich schließe mit einem Zitat: Wahrheit ohne Liebe ist brutal. Liebe ohne Wahrheit ist geheuchelt. Und meine Ergänzung dazu: Liebe und Wahrheit ist heilsam. Amen. Lasst uns doch aufstehen und beten.
Herr Jesus, du hast uns heute eine harte Warnung aufgetragen und als Predigtext mitgegeben, und wir wollen diese Warnung sehr ernst nehmen und wollen mit Heuchelei und Scheinheiligkeit wirklich konsequent umgehen. Aber du siehst auf der anderen Seite, wie schwach wir sind, wie begrenzt wir sind, wie schnell wir fallen und wie sehr wir wirklich deine Gnade und deine Liebe immer wieder brauchen. Ich bitte dich, dass du uns ermahnst, aber dass du uns auch tröstest und stärkst, dass wir auch gerade in diesen schwierigen Zeiten daran nicht kaputt gehen, daran nicht zerbrechen, sondern dass wir wirklich an deiner Hand ein Leben leben können, was dich ehrt und was eben heilig ist und nicht scheinheilig ist. Bitte ich um deinen Segen, wirklich durch diesen Predigtext und für unser Leben. Amen.